Der DCS 2010. Eine Kurzgeschichte von Michael Schröder. Kapitel 1. Wenn ich mich heute an meinen Opa erinnere, dann haben aus unserer gemeinsamen Zeit nur zwei Bilder überlebt. Das eine zeigt ihn als alten Mann im Wohnzimmer in seinem Ohrensessel, die Füße auf einem Schemel und einer Flickendecke, alle wichtigen Utensilien in greifbarer Nähe angesammelt, mit seiner Pfeife im Mundwinkel. Das andere stellt ihn aufgebahrt in einem offenen Sarg dar, zu blass, um am Leben zu sein, zu lebendig, um nur zu schlafen. Ich mag das erste der beiden Bilder und hasse das letzte. Sich zu verabschieden fiel mir schon immer schwer. Opa Weiler, Franz Weiler, der Vater meines Vaters, lebte in einer Welt, deren Existenz mir langsam aber sicher immer klarer wird. Er kam mir damals uralt vor. Dabei wurde er nur 63 Jahre. Als Arbeiter unter Tage in den Gruben um meine Heimatgemeinde hatten ihn das Berufsleben stark gezeichnet. Er humpelte, teilweise wegen einer Kriegsverletzung und weil er nie aufgehört hatte zu rauchen. Von seiner Lockenpracht, die auf den alten Schwarz-Weiß-Bildern unwirklich wirkte, war ihm nur ein kleiner, grauer Kranz geblieben. Sein Gesicht bestand aus 50% zu viel Haut, die in Falten von seinen Backen herabhing. Was ihm an Kopfhaaren fehlte, wucherte erfolgreich aus der Nase und den Ohren heraus. Trotz seines düsteren Blickes, der Geheimnis versprach, der rauchigen Stimme, die sein Leben lang nichts an Dominanz oder Lautstärke eingebüßt hatte, den großen rauen Händen, seinen gebückten Gang und dem wenigen Verständnis für die Jugend und ihre Probleme, mochte ich ihn. Alleine nur deshalb, weil er die Gabe besaß, mit seinen Geschichten Nachmittage schlechten Wetters mühelos auszufüllen. Ich habe bislang in meinem Leben keinen anderen Menschen getroffen, dem hätte das Wasser reichen können, und ich beneide ihn um diese Fähigkeit. Als Kind mit dem Horizont eines Hamsters, der nur sein Gehege kennt, hing ich an seinen Lippen und glaubte fast jedes Wort. Er berichtete vom Krieg, seiner kurzen, schrecklichen Gefangenschaft bei den Russen, malte seine ersten Jahre als Vater und Ehemann so detailreich aus, dass ich viele Erlebnisse aus der Kindheit meines Vaters wie fest installierte Bilder in mir trage. Während ich früher nur fasziniert vor ihm hockte, das Leben um mich herum vergessen konnte und er mein Kopfkino stundenlang mit einer Filmrolle nach der anderen füllte, frage mich heute, was davon alles wahr gewesen ist und was er mit der Hilfe seiner Fantasie auszufüllen wusste. Ich könnte ganze Bücher füllen mit dem, was er zu berichten hatte. Bücher über Krieg, die Jahre des Wiederaufbaus, das Wirtschaftswunder, schaurige Grubengeschichten von Wesen unter der Erde, von Geistern in alten Häusern, die Geheimnisse warten und vieles mehr. Aber diese Bücher will ich nicht schreiben. Nur eine Geschichte von ihm will ich wiedergeben. Sie ist all die Jahre etwas Besonderes geblieben und ich kann mich in jene Zeit zurückziehen, zurück zu dem Nachmittag, in dem meine Mutter einkaufen musste und mich bei Opa Weiler parkte, bis sie wieder nach Hause kam. Es war einer der ersten windigen Tage des Oktobers 1978. Draußen kroch die Kälte des nahen Winters in den Boden. Die letzten Sonnenstrahlen versteckten sich hinter dicken Regenwolken. Blätter vom Wind angetrieben huschten durch die leergefegten Gassen, auf denen keine Kinder mehr spielten. Der Sommer war vorbei, der Herbst im vollen Gange. Opa Weiler schürte im Ofen des Wohnzimmers die Asche zusammen und legte Holz nach. Ich saß auf dem Sofa, in meine Decke gekuschelt und umklammerte eine Tasse heißen Kabas, den mir Opa eben erst gegeben hatte. Natürlich wusste ich, dass ich gleich eine seiner Geschichten zu hören bekam, und ich freute mich darauf. Er humpelte mit einer Hand ins Kreuz und andere auf seinen Stock gestützt zu seinem Sessel in der Mitte des Raumes. Als er sich gesetzt hatte, seinen Teebeutel aus dem Wasser zog und ausdrückte, traf mich sein Blick mit einer Mischung aus Argwohn und umwuchernder Verschwiegenheit. Er sagte nichts, starrte mich nur an, stopfte dabei die Pfeife in einem mir nur allzu vertrauten Ritual. Hinter uns knisterte das Holz im Ofen, der Duft von Rauch vermischte sich mit dem Geruch des Zimmers. Ich war gespannt wie eine Gitarrenseite, aufgeregt wie ein kleines Kind, einen Tag vor seinem Geburtstag. Den Kaba-Duft glaube ich noch heute riechen zu können. Heiße Milch und Schokolade ziehen diese Bilder so leicht aus meinen Erinnerungen, als würde alles an nur einem Faden hängen. Ich bin heute über 40 Jahre alt. Aber in mir steckt dieses kleine, elfjährige Mädchen und es fällt mir leicht, mich so zu fühlen. Vielleicht fragt man sich, warum ich ausgerechnet diese Geschichte erzählen will. Bestimmt wären andere Episoden aus Opa Weilers Fundus geeigneter oder zumindest genauso wertvoll, um aufgeschrieben zu werden. Besonders die, die echte Zeitgeschichte erzählen und besonders die, die leichter, viel leichter zu glauben sind. Aber ich will vom DCS 2010 erzählen. Früher habe ich selten in Frage gestellt, ob alles authentisch war, was er mir beschrieb. Ich bin inzwischen alt genug, um zu wissen, dass es keine Monster in den Gruben gibt oder Geister durch verlassene Häuser spuken. Nur die Geschichte vom DCS 2010, ich weiß nicht, die will ich auch heute noch glauben.
Mein Kreuz bringt mich noch um, stöhnte er und nickte mir zu. Schmeckt es dir, Kleines?
Ich bejahte wortlos und nippte an dem Schokoladengetränk. Es schmeckte fantastisch.
Was willst du denn heute hören? Du willst doch eine Geschichte hören, oder nicht?
Opa legte den Löffel, mit dem er sein Tee umgerührt hatte, zur Seite. Natürlich! Ich konnte es kaum abwarten. Er lächelte, trank einen Schluck und schien nachzudenken. Manchmal dauerte es einige Minuten, bis er zu erzählen begann. An anderen Tagen legte er sofort los, als drängte es ihn zu reden. An diesem Tag jedoch verlor er sein Lächeln, als sei es ihm aus dem Gesicht gewischt worden. Unser Blick fixierte einen Punkt, der weit entfernt zu sein schien.
Niki, Niki, manchmal kommst du mir vor wie ein trockener Schwamm, über den man Wasser gießt. Du saugst die Worte in dir auf, dass ich mich frage, was ich mit meinem gefühlsdusseligen Erzählen in dir so alles anrichte. Aber egal, am Ende zählt nur die Geschichte, was?
Ich nickte eifrig, sagte aber nichts.
Okay, heute will ich dir mal von einem meiner letzten Berufe berichten. Weißt du, welchen ich meine?
Ich runzelte die Stirn und legte den Kopf schief. Du hast in den Gruben gearbeitet, meinst du das? Fragte ich und stellte meine Tasse auf den Tisch vor mir ab.
Ja, das schon. Bis Ende 1971. Aber die Gruben wurden geschlossen und ich musste noch ein paar Jahre bis zur Rente überbrücken. Ich konnte ja nichts anderes als Steine klopfen und Tunnel sprengen.
Er grinste mich an.
Also habe ich mich nach etwas anderem umgesehen. Ich wollte nie abhängig sein. Ich konnte arbeiten und wollte das auch.
Er deutete mir mit dem rechten Arm seine Muskeln an. Resigniert verlor er wieder sein Grinsen und klopfte stattdessen auf sein schlimmes Bein.
Nur laufen. Naja, ich fahren können und ich konnte verkaufen. Zumindest habe ich mir das immer eingeredet. Oma sagt ja heute noch, dass ich Kühlschränke an Eskimos verkaufen könnte. Wie auch immer, ich fand eines Morgens diese Anzeige in der Zeitung. Eine Firma in Mannheim suchte einen Verkäufer für den Außendienst. Ich musste nichts können, höchstens Deutsch. Und mein Alter spielte auch keine Rolle. 350 Mark Einstiegsgehalt und die Provision reizten mich, ja. Also machte mich auf den Weg nach Mannheim und stellte mich vor.
Opa Weiler legte eine Pause ein, sichtbar in seinen Gedanken grabend. Bei wem? Ich meine, was verkauften Sie denn? Fragte ich und versuchte mir vorzustellen, wie Opa mit einem Musterkoffer von Haustür zu Haustür ging.
Staubsauger,
antwortete er, weiterhin in Gedanken versunken mit leicht verträumter Miene. Staubsauger? Ich sah ihn verwirrt an. Vertreter, die klingelten, ihre Wahnsinnsgeräte präsentierten und diese zu horrenden Preisen anboten, waren zu der damaligen Zeit keine Seltenheit. Nur wollte Opa in dieses verschobene Bild gar nicht passen. Ich wehrte mich gegen die wenig schmeichelhafte Vorstellung.
Ja, Staubsauger.
Er nahm seine Tasse Tee auf, trank daran und drehte sie zwischen den Händen. Lief das gut? Hakte ich nach.
Anfangs schon. Ich bekam einen Lieferwagen gestellt. Zwei Staubsaugermodelle zur Vorführung. Präsentationsdreck, wie wir damals sagten. Und mindestens eine Tonne Prospekte voller Lügen und Versprechungen. Auch nach der Gehirnwäsche durch das Marketing glaubte ich nichts davon. Jedem der Fahrer wurde ein Gebiet zugeteilt, Listen mit Namen in die Hand gedrückt. Und so klapperte ich einen Kaff nach dem anderen ab, tuckerte von Haus zu Haus und übte mich darin, den Hausfrauen den Turbo Master 1000 oder...
Er brach ab, sein Blick verlor sich erneut hinter mir im Nichts.
Eben den DCS 2010 zu verkaufen.
Staubsauger, wiederholte ich und wartete, dass Opa fortfuhr.
Der Turbo Master 1000 entpuppte sich als echter Verkaufsschlager. Das Gerät war handlich, leicht zu bedienen und saugte gut. Außerdem war er billig. Und wie gesagt, anfänglich lief es sehr gut. Ich verkaufte 4 oder 5 der Dinger in einer Woche, plus Staubbeutel, mit einer für damalige Verhältnisse ungewöhnlich langen Garantiezeit von 3 Jahren. Ein DCS 2010 verkaufte ich nicht einmal in 3 Monaten.
Warum, wollte ich wissen. Ich beugte mich vor und wartete gespannt auf seine Antwort, doch Opa Weiler wich meiner Frage und meinem Blick aus.
Irgendwann nahm eine Versandkette den Turbomaster in ihren Katalog und wir mussten ihn nicht mehr an der Haustür verkaufen. Also gaben sie uns einen Nassbodenreiniger mit, der mit fast 2000 Mark so teuer war, dass selbst Firmen vor einer Anschaffung zurückschreckten. Ich blieb wochenlang ohne Verkauf. Und da mir die Provision fehlte, wurde das Geld knapp. Irgendwie sanken meine gesammelten Punkte von Monat zu Monat, bis ich auf Null stand und zum Chef zitiert wurde.
Aber warum hast du den TCS 2010 nicht verkauft? Mit einem Mal fixierte mich Opa. Sein Blick fraß sich fest, er verengte die Augen zu kleinen Schlitzen. Das erste Mal in meinem bis dahin kurzen Leben bekam ich Angst vor ihm. Bis ich verstand, dass nicht ich es war, der Angst hatte, sondern dass aus seinem Gesichtsausdruck die Angst floss, wie Wasser aus einer sprudelnden Bergquelle.
Er war laut,
stieß er gepresst von sich. Ich schreckte zurück, doch nahm das nicht einmal wahr.
Er hatte Augen,
fuhr er fort. Ich öffnete den Mund, wollte ihn fragen, wie er das meinte, und Opa fügte hinzu.
Und hielt man den Griff in den Händen, kann man sich vor, als versuche man einen Hund zu halten, der einer Katze hinterherrennen will.
Wie? Fragte ich.
Die Kunden hatten Angst, Niki. Ich kann es nicht anders sagen. Jedes Mal, wenn ich mit dem DCS 20 zur Haustür kam, zuckten die Frau und sogar die Männer zurück vor dem Teil. Selbst wenn ich es schaffte, sie zu einer Vorführung zu überreden, sobald ich den Stecker in die Steckdose gesteckt hatte, den Griff umklammerte und auf den Knopf drückte, schrien sie mich an, dass ich mitsamt dem Höllengerät verschwinden sollte. Der Motor heulte ja regelrecht. Dabei konnte der DCS 2010 mit fast schon phänomenalen Ergebnissen Teppiche reinigen. Selbst wenn eine Fußballmannschaft von einem verregneten Platz darüber gerannt wäre. Ein Geheimnis, wenn man so nennen will, war die neue Klopftechnik. Ich weiß noch, dass der Erfinder, ein Russe mit dem Namen Wladimir Krotolov, versucht hatte, das Prinzip eines Teppichklopfers und das eines Saugers in einem Gerät zu vereinigen.
Oh, sagte ich, als verstünde ich ihn.
Du musst dir das Ding vorstellen, das nicht wie alle anderen damaligen Geräte aussah. Die hatten oben einen Griff, an dem der Schalter befestigt war, darunter der Sack für den eingesaugten Dreck, meistens noch mit einer Wickelvorrichtung für das Kabel. Am Ende des Stiels wurden sie in der Regel breiter und verliefen einem flachen Ende, das über den Teppich oder den Boden gleiten konnte. Unter dem Sack hing oft der Motor und manchmal darüber. Der erzeugte den Unterdruck, sog den Dreck ein und blies ihn in den Auffangsack. Fertig war das Prinzip eines normalen Staubsaugers. Nein. Der DCS 2010 bestand aus einem robusten Gehäuse, aus dem der Stiel zum Bewegen ragte. Von der Seite sah der DCS 20 aus wie ein Bein mit einem Klumpfuß. Dieses Ding am Ende der Stange maß fast 30 Zentimeter Länge, 20 in der Breite und war vom Boden aus gut und gerne 15 Zentimeter hoch. Ohne Stiel. An der Stirnseite verlief über die komplette Breite eine Lampe. Dies ermöglichte beim Saugen unter Möbelstücken sehen zu können, was oder wo man noch saugen konnte. Das Auge nannte ich das Licht immer. In dem Gehäuse steckte der stärkste Elektromotor, den man bis dahin in dieser kompakten Größe in der Lage war zu bauen. Aber er saugte nicht nur den Dreck an. Er trieb über eine kleinen Keilrebe ein Vollmetallrad an, an dem sich winzige Bürsten drehten, die mit jeder Umdrehung der Rolle den Teppich regelrecht ausklopften, um auf den letzten Dreck aus den Fasern zu dreschen. Das machte den DCS 2010 so laut. Das trieb ihn an. Hätte man beim Loslassen nicht unweigerlich den Schalter deaktiviert, der den Motor steuerte, wäre der DCS 2010 alleine gefahren, so lange bis das Kabel aus der Steckdose fiel. Einmal klebten wir, also die 3 Mitarbeiter, die den DCS 2010 verkaufen mussten, den Schalter mit einem Klebeband fest und ließen das Gerät in der Lagerhalle laufen. Und ich schwöre, bis das Kabel wegen der brachialen Beschleunigung aus dem Gehäuse riss, hatte der DCS 2010 gut und gerne 20 Kilometer auf der Nadel.
Schlagartig verstummte Opa Weiler. Die ganze Zeit hing ich fasziniert an seinen Lippen. In meinem Kopf schufen die Worte das Bild eines Monsters mit nur einem Auge, das mit Zähnen an der Rolle gefräßig über den rauen Hallenboden raste. Wahnsinn, entfuhr es mir. Oberweiler senkte den Blick, starrte in seine Tasse und stellte sie wie angewidert neben sich.
Wahnsinn, ja. Ich glaube, das lässt sich so sagen. Aber sein Klumpfuß aussehen wie Zyklopenauge, das Brüllen, wenn die Bürsten die Fasern des Teppichs griffen, seine gewichtige Erscheinung, die ihn von allen anderen Modellen abhob, war nicht das einzige Seltsame an ihm. Was mich am meisten irritierte, und das klingt sicher komisch, war die Gründlichkeit, mit der er saugte.
Oberweiler schloss einen Moment seine Augen, nickte mit dem Kopf und schien sich die Bilder des furchteinflößenden Haushaltsmonsters vor seinem inneren Auge zu betrachten.
Ich kannte alle Tricks, Niki.
Er öffnete seine Augen und blickte Niki fast traurig an.
Den Dreck, den wir zu den Vorführungen mitbrachten, fertigte unser Labor an. Feinsäuberlich ausgesuchter Schmutz, den jeder Staubsauger mehr oder weniger gut auflesen kann. Dazu eine kleine Show, eine kleine Geschichte, Anekdoten aus dem Alltag der Leute, sich umsehen und einbinden, was immer Menschen liebten und wie es sein konnte, und reden, immer wieder reden und immer ganz selbstverständlich handeln. Wenn ich einen der Turmmaster verkaufte, dann nicht wegen der Saugleistung oder wegen dem Firlefanz drumherum. Der Verkauf blieb immer das Ergebnis meiner Show und natürlich meines Charmes.
Ober grinste und ich musste lachen. Deinen Charme, dass ich nicht lache.
Hey!
Er mimte den Beleidigten, lachte mir aber zu. Den düsteren Gesichtsausdruck hatte er vorläufig verloren.
Früher war ich schon ein Frauenheld. Oma hat mich ja nicht wegen meines Geldes geheiratet, Niki.
Nee, wegen deines Hofes, konterte ich und lehnte mich zurück, um ihn zu beobachten.
Ja, schon gut. Willst du, dass ich nur weiter erzähle, oder reiten wir noch auf Dingen herum, von denen du eh keine Ahnung hast?
Nein, mach weiter. Du kanntest also alle Tricks und warst der Casanova der Staubsauger, lächelte ich.
Niki, Niki.
Er drohte wenig ernsthaft mit dem Zeigefinger, fuhr aber fort mit seiner Erzählung.
Ja, mir war schnell klar geworden, dass ich mir etwas einfallen lassen musste, als ich den DCS zum ersten Mal anwarf. Bei dem Krach konnte ich nicht viel reden. Noch in der Firma übte ich quasi an dem Teppich mit unserem Dreck und war begeistert. Nicht nur, dass das Ding sauber machte, nein, nach einem Zug war der Teppich tatsächlich wie neu.
Seine Begeisterung über dieses kleine Wunder war deutlich zu hören. Wie neu, wollte ich von ihm wissen.
Die Fasern standen wie eine Eins da, keine Ränder von Flecken, das Muster strahlte und jedes Detail wurde wie neu eben, als hätte ich ihm eben aus dem Lager genommen. Ich wurde mutiger. Als nächstes kippte ich nassen Dreck darauf. Einmal über die Stelle gefahren und wusch, wie weggezaubert. Und so verhielt es sich mit allem, was ich auf Lager hatte. Du musst dir das mal vorstellen. Erst Holzspäne, dann Ruß, dann Sand, schließlich feinen Staub, Federn, Fusseln und so weiter. Alles verschwand in dem DCS ohne einen einzigen Rückstand. Aber das war nicht alles. Als ich einmal mit dem DCS vom Rand des Teppiches auf den verdreckten Hallenboden kam, klopfte und rüttelte der DCS auch dort darüber hinweg, und hinter ihm erkannte ich sauberen, wie eben verlegten Beton. Pur und tief gereinigt. Die Stelle wirkte wie ausgestanzt.
Das ist ja der pure Wahnsinn. Ich fühlte mich wie angestachelt von seiner Euphorie.
Damit schöpfte ich Hoffnung, einen guten Ersatz für den Turbomaster zu besitzen,
erklärte Oberweiler.
Trotzdem blieb der Erfolg aus. Sobald ich ihn aus meinem Lieferwagen rollte, die Hausfrauen das Teil auch nur sahen, wollten sie nie eine Vorführung und fragten nur, wo sie solch ein Monstrum hinstellen wollten und wie man nur so einen hässlichen Staubsauger herstellen konnte und so weiter und so fort.
Opa ließ resigniert die Schultern hängen.
Zweimal schaffte ich es bis in eine Wohnung. Doch schon mit dem ersten Einschalten schrien beide Damen und flehten mich förmlich an, ihn abzustellen. Ich sollte mich fortschaffen, überhaupt. War ja so und so viel zu teuer. Und soll ich dir was sagen, Niki? Ich verstand sie. Mir war selbst immer mulmig zumute, ihn nur anzufassen und zu starten.
Oberweiler fiel in ein gedankenverlorenes Schweigen. Ich erkannte ganz deutlich, wie sehr ihn die Erinnerung zu schaffen machte. Was kam denn dabei heraus, als sich dein Chef zu sich gerufen hatte? Erinnerte ich mich und dachte, es würde ihn ablenken. Er hob den Blick, als ich erkannte, dass er nach den passenden Worten suchte, überkam ich wieder diese seltsame Angst.
Ich hatte mein Bestes versucht. Mein Chef dachte, es liege an mir, und er setzte mir ein Ultimatum. Entweder ich verkaufe in einer Woche einen DCS Haben Sie 10 oder ich konnte meine Papiere abholen, sagte Oberweiler.
Oh, äußerte ich mich überrascht. So schlimm? Er wischte meine Rüstung abwehrend zur Seite.
Ah, das war nicht sonderlich schlimm. Ich meine, ich war mir schon darüber im Klaren, dass es nicht ewig so weitergehen konnte. Und ich hatte mir schon einen Job angesehen. Übrigens einen, den ich bis zur Rente machen konnte. Du weißt doch, ich war Nachtportier bei der Ziegelfabrik.
Ich nickte, erinnerte mich vage daran.
Sorgen machte ich mir um meine beiden Kollegen. Einer von ihnen meldete sich krank und kam nicht mehr zur Arbeit. Angeblich wegen Rückenproblemen. Er könnte nicht mehr fahren ohne Schmerzen. Nur sprach er in der Zeit, in der ich mit ihm zusammen war, nie ein Wort über seine Schmerzen. Aber okay, konnte ja sein. Hans und Karl, ein junger Bursche, verschwand von einem auf den anderen Tag und alles, was sie fanden, war der Lieferwagen und seine Tasche. Angeblich hätte er sich ins Ausland abgesetzt, Firmengelder unterschlagen und so weiter. Heute weiß ich's besser. Leute.
Was denn? Hakte ich nach. Dabei rückte ich vor auf die Stuhlkante, wollte ihn besser verstehen. Draußen legte sich überraschend die Dunkelheit eines Herbstnachmittages über die Straße und die Häuser. Es begann zu regnen. Mein Körper war kalt geworden, meine Füße auch. Selbst mit der Decke fröstelte ich. Oberweiler antwortete nicht sofort. Er starrte auf seine Hände, als stünde darin die Wahrheit, und er müsste sie nur ablesen.
Warte ab, bis ich fertig bin, Niki. Ich bin mir sicher. Dann wirst du wissen, was ich meine.
Es war, als legte sich eine kalte Hand in meinen Nacken, als er das sagte. Ich weiß das noch sehr genau. In dem Augenblick schwang die Stimmung von der Gemütlichkeit jener Nachmittage in eine aufdringliche Kühle um, die verhinderte, Spaß an seinen Worten zu haben. Stattdessen formten seine folgenden Worte genau die Angst, die ich selbst heute als erwachsene Frau zum Greifen nah vor mir erkennen kann. Ich weiß noch genau, dass es ein Dienstag war, an dem ich den DCS in den Lieferwagen schob und ihn in der Halterung fixierte, die eigens dafür eingebaut worden war. Ich sortierte eine Handvoll Prospekte aus meiner Kiste, schob sie zusammen mit den Werbegeschenken in eine Plastiktüte und legte mir 3 solcher Pakete zurecht. Ich hatte absolut keine Hoffnung, auch nur eines irgendwo an die Frau zu bringen. Falls doch, dann wanderte alles bestimmt schneller in den Müll, als ich brauchte, um loszufahren. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Wegen des Gesprächs mit meinem Chef trug ich Anzug, Krawatte und meine besten Schuhe. Damit war ich zwar etwas auffällig angezogen, erhoffte mir trotzdem, dass es mir den einen oder anderen Bonuspunkt verschaffte. Ich war guter Dinge, trotz allem. Ich musste es auch sein. Wenn ich in einer Woche versagte, würde ich mich neu umsehen müssen. Der Job machte mir Spaß. Man kam viel herum, traf eine Menge Menschen, trank guten Kaffee, aß schon mal ein Stückchen Kuchen oder stand im Garten bei schönem Wetter und plauderte über selbiges. Wie schon gesagt, ich war kein schlechter Verkäufer. Es hing in der Ware, die ich zu verkaufen versuchte. Ich suchte meine bekannte Route aus. Natürlich waren die Leute nicht immer anzutreffen. Und es gab Zeiten, da kam man schlichtweg ungelegen. Diese Dinge lernt man schnell. Da leibte sich ein. Außerdem führte ich eine kleine Liste, in der vermerkt war, wo ich was getan hatte und wen ich getroffen hatte, oder wo ich noch keinen ansprechen konnte, weil mir nicht geöffnet wurde. Also visierte ich genau diese Adressen an. Es war ein schöner Tag gewesen, auch daran erinnere ich mich noch gut. Blauer, strahlender Himmel, keine einzige Wolke. Der Tag versprach angenehme Wärme. Was benötige ich also noch, um meinen Job zu retten? Mein Job und meine Ehre, ein guter Verkäufer zu sein. Ich lenkte meinen Wagen in ein kleines Dorf, suchte die Straße, zu der ich wollte, und parkte vor einem kleinen Haus mit gut gepflegtem Garten darum. Bevor ich ausstieg, prüfte ich noch meine Frisur, und damals hatte der Kahlschlag noch keine so endgültigen Ausmaße angenommen, wie du sie heute sehen kannst. Ich pflegte einen Schnauzer, den Oma immer hasste, weil er mich zu alt wirken ließ. Ich war jedoch davon überzeugt, dass er mich professioneller machte. An dem Tag entschloss ich mich nicht gleich, mit dem DCS 2010 vor der Haustür zu stehen, sondern erstmal die Hochglanzprospekte und die außergewöhnlichen technischen Daten zu präsentieren. Werbegeschenke kamen auch immer gut an. Mir öffnete eine Frau um die 40. Sie trug eine Schürze, Hausschuhe und ihre Haare waren fest in einen Dutt hochgebunden. An den Handschuhen erkannte ich, dass sie bei der Hausarbeit gewesen sein musste. Mein Stichwort, sozusagen. »Hallo, mein Name ist Franz Weiler. Ich komme von der Firma Senninger & Co., die Erfinder des Turbomaster 1000. Ich bin heute bei Ihnen, um Ihnen unser neuestes und bestes Modell vorzustellen.« Mit einer gelandeten Bewegung zog ich den Prospekt heraus und klappte ihn in der Mitte auf, den DCS 2010, der erste Klopfsauger seiner Art, saugen wie Teppichklopfen, nur weniger anstrengend und trotzdem phänomenal in seiner Wirkung. Sie lächelte mich höflich an und ließ mich hinein. In den folgenden Minuten sprachen wir über ihre Erfahrung mit Staubsaugern, Probleme mit Flecken und Dreck, über Milben in den Fasern, Gesundheit, Stauballergie und so weiter. Ich bekam Kaffee angeboten, nahm ihn dankend an. Und bei den technischen Details wirkte sie ausnahmsweise nicht überfordert. Überhaupt wurde sie mir zunehmend sympathischer. Ich wagte also den nächsten Schritt und fragte, ob sie eine Vorführung erleben wollte. Ich versprach ihr, den Teppich im Flur in einer Weise zu reinigen, dass sie glauben würde, er wäre wie neu. Und wenn das nicht eintraf, bekäme sie für ihren bisherigen Staubsauger kostenlos Beutel zum Auswechseln. Das und einen Flaschenöffner, Eiskratzer und einen Kalender für das folgende Jahr. Zwei Kugelschreiber und den passenden Block neben das Telefon. Alles wie gesagt von Senninger und Co. Auf den Prospekten wirkte der CSS 2010 kleiner als in Wirklichkeit. Geschickte Aufnahmen ließen ihn harmlos erscheinen, auch wenn ich darin nichts anderes zu erkennen wusste als ein Klumpfuß mit Auge. Die Idee, erst mit dem Prospekt zu erscheinen, erwies sich als geschickter Schachzug, denn sie willigte ein. Wenig später schob ich den DCS 2010 in den Flur und sie zuckte nicht, wie alle anderen, zurück, als hätte ich ein Untier in der Kette ins Haus geholt. »Oh, der ist aber groß«, gab sie zu bedenken. »Die Leistung muss auch verpackt werden, gute Frau. Der Motor hat 1,2 PS, macht 1000 Umdrehungen pro Minute, aber die kugelgelagerten Rollen lassen ihn über den Teppich rollen wie einen guten, geölten Blitz. Lassen Sie sich überraschen.« Sie lächelte mich an und deutete auf die Nahsteckdose neben der Eingangstür. Ich rollte das Kabel ab. 15 Meter Kabel in einer praktischen Halterung, keine Schlaufen beim Auf- oder Abwickeln, Schutzerde im Kabel, sichert vor gefährlichen Stromschlägen, robustes Latexmaterial, das leicht durch die Hand gleitet und selbst zarte Hände nicht verletzt. Betete ich den gelernten Text herunter, dabei schwitzte ich, denn so weit kam ich selten mit dem DCS. Ich stöpselte den Stecker in die Steckdose und rollte das komplette Kabel ab. »Treten Sie einfach einen Schritt zurück und lassen Sie sich überraschen«, schlug ich vor. Sie tat es, doch keine Sekunde löste sie ihren Blick vom DCS 2010.
»Das Licht sieht aus wie ein Auge«, bemerkte sie argwöhnisch.
»Ja, dafür ist es breit und Sie werden sehen, es ist unglaublich hilfreich, wenn Sie in dunkle Ecken kommen.« Sie wirkte nicht überzeugt.
»Und dieser Gummiring sieht von vorne aus wie ein Mund?«
Dabei verschränkte sie die Arme vor der Brust. Ich bekam Angst, dass sie mich nun doch fortschicken würde, wie alle anderen vorher, aber ihr Lächeln, wenngleich es viel von seiner Freundlichkeit verloren hatte, gab mir Mut, weiterzumachen. Ich versuchte es mit etwas Witz. »Na ja, gnädige Frau, immerhin frisst er ja auch den Dreck vom Teppich.« Ich lachte, sie starrte mich verständnislos an, statt abzuwarten, ob oder was sie noch sagen würde, fuhr ich weiter im Werbetext. »Der Griff ist ergonomisch geformt und liegt sehr gut in der Hand. Sie werden glauben, einem Gerät die Hand zu geben und nicht kalte Technik zu berühren. Der Sicherheitsschalter ermöglicht Ihnen, ohne großen Druck den Staubsauger zu aktivieren und sollten Sie ihn loslassen, wird er sofort wieder ausgeschaltet. Sie sehen, wir haben beim DCS 2010 an nichts gespart.« Und dann berührte ich den Schalter, womit der DCS 2010 zum Leben erwachte. Ich habe vieles vergessen, wo das Haus stand, wie die Frau hieß oder welches Muster der Teppich besaß, aber als der Motor aufhüllte, wie ein Tier, das eben erkannte, dass es unglaublichen Hunger hatte, und die Beute direkt vor der Nase stand, erstarrte ich für eine Sekunde, selbst erschrocken und überwältigt von dem Getöse. Dieses Geräusch werde ich wohl nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. 1,2 PS brachten die Metallrollen mit den kleinen Bürsten zum Rotieren. 1000 Umdrehungen und droschen den Dreck wie aufgescheuchte Vögel aus den Fasern der Teppich. Und mit einem Grollen schlug der Sack am Stiel zu einem kleinen Ballon aus. Sofort griffen die Bürsten zu und zerrten den DCS 2010 vorwärts. Ich packte ihn fester, folgte ihm, versuchte ihn in der Spur zu halten. Wie ich schon sagte, wirkte es, als zöge eine Riesendocke am Arm. Für nichts in der Welt wollte ich ihn loslassen. Ich fuhr auf dem Läufer den Flur entlang, erkannte irgendwo im Augenwinkel, wie die Frau einen großen Schritt in ein Zimmer auswich. Am Ende drehte ich mich um, mähte wie bei unserem Rasen im Garten die nächste Spur wieder zurück zur Haustür. Dann erneut hoch, drehen, zurück und so weiter und so fort. Nur 2 Minuten später war der Teppich gesaugt und ich ließ den Schalter mit einer unglaublichen Erleichterung wieder los. Augenblicklich erstarb das Geräusch des Motors, das Ausrollen der Rolle, wie der Sack wieder in sich zusammenfiel, besaß etwas von einem Flugzeug, das am Hangar in die Turbinen abstellte und zur Ruhe kam. Ganz vorsichtig trat die Frau in den Flur zurück. Ihr Blick wanderte den Teppich entlang. Licht blutete durch das Glas der Haustür darüber. Ich wagte es ebenfalls und ich war verblüfft. Tatsächlich hatte ich erwartet, dass der Teppich verschwunden war. Diese Kraft, mit der das Gerät arbeitete, konnte nicht ohne Verletzungen für den Teppich ausgegangen sein. Aber ich sollte mich irren. Ein Läufer direkt im Flur war oftmals starker Beanspruchung ausgesetzt. Wasser, Dreck von der Straße, dem Garten, Salzreste im Winter. Das alles konnte den besten Teppich im Laufe der Zeit dunkler werden lassen. Dazu das Alter und Lichtanfall ließen Farben verblassen. Vor uns lag jedoch ein Teppich, der sauberer nicht sein konnte. Das ehemalige Muster lachte uns an, die Sonnenstrahlen formten klare Farben heraus. Es war schlichtweg unglaublich. Die Frau trat vorsichtig einen Schritt auf den Läufer und ging langsam in die Knie. Ihre Hand fuhr darüber, als wollte sie sich vergewissern, dass es noch ihr Teppich war und sie nicht einer guten Täuschung unterlag. »Das ist«, begann sie leicht schotternd, »unfassbar!« Sie erhob sich wieder, wandte sich zu mir und ich konnte in ihren Augen neben der Angst Begeisterung lesen, die ich nicht erwartet hatte.
»Ich habe schon eine Menge gesehen und Gott alleine ist mein Zeuge, was ich nicht schon alles versucht hatte, um ihn wieder so hinzubekommen. Das ist wirklich, ohne zu übertreiben, der beste Staubsauger, den ich jemals erlebt habe. Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich behaupten, sie hätten den Teppich heimlich ausgetauscht.«
Siegessicher, mit Arroganz in großen Lettern auf der Stirn, stellte ich mich neben meinen neu gewonnenen Freund, den DCS-2010. Denn, wenn sie das Höllengerät nicht kaufen würde, dann wollte ich wirklich nicht mehr bei Senninger & Co. arbeiten.
»Ich habe ihr nicht zu viel versprochen«, sagte ich.
»Nein«, erwiderte sie sofort und wanderte andächtig über den Boden. »Haben Sie nicht. Wissen Sie, wir besitzen ein Dutzend Teppich im ganzen Haus verteilt. Viele davon haben Flecken, die ich nie mehr entfernt bekomme, mal abgesehen vom Teppichboden unter dem Dach, die für immer verloren wären, dachte ich, bis eben. Sobald wir genug Geld haben, würde ich sie. Aber jetzt, mit dem Gerät, es ist und bleibt unglaublich.«
Ich grinste wie ein stolzer Vater mit seinem Erstgeborenen im Arm, das weiß ich noch sehr genau. Und wäre ich sofort zum Wagen gegangen, hätte einen Kaufvertrag geholt, hätte ihr eine Unterschrift für den 299 D-Mark teuren Staubsauger abgenommen, wäre danach eilig davongefahren, Niki. Diese Geschichte wäre nun zu Ende und ich um einige Erfahrungen ärmer, die ich nie erleben wollte. Aber ich stand da, protzte vor Freude, ergötzte mich an ihrem fassungslosen Anblick und glaubte, die Welt zu besitzen. Die Frau kam zu mir, zu uns, stellte sich vor den DCS 2010 und prüfte ihn im Detail.
»Das Licht, es war nicht an«, fragte sie mich.
»Mir war das nicht aufgefallen.« »Oh, das ist ein Vorführgerät. Ich vermute mal, dass es defekt ist, aber Ihr Modell kommt selbstverständlich mit einer Ersatzbinde und wird sofort funktionieren«, versprach ich hektisch. Sie nickte ihr. Dann legte sie eine Hand prüfend vorsichtig an den Staubsaugerbehälter und an die Stange.
»Ist der schwer zu wechseln?«
Ich stutzte. Natürlich war das nicht der Fall. Alle Modelle ließen einen schnellen und reibungslosen Ausstoß des Aufbaubehälters zu. Immerhin mussten die Geräte überwiegend von Hausfrauen bedient werden. Ich hatte bei meinem Vorführmodell selbst den Beutel eingelegt. Aber etwas anderes ließ mich verdutzt aussehen. Ich hatte ihn noch nie gewechselt. Seit mehreren Monaten fuhr ich den DCS hin und her, probierte ihn gelegentlich aus, nur mich zu vergewissern, dass er noch funktionierte, saugte uns ein Testdreck auf. Immer wieder und wieder. Er musste schon einmal geleert worden sein. Er musste. Musste. Aber ich erinnerte mich nicht daran, es nur einmal getan zu haben. Fieberhaft grub ich meine Erinnerung danach, fand jedoch nichts. Unsere Blicke trafen sich und sofort zogen sich meine Lippen zu einem schiefen Grinsen.
»Nein, kinderleicht«, sagte ich, nur wenig überzeugend.
»Kann ich mal sehen?«, fragte sie und erhob sich wieder. Eilig beugte ich mich zum Beutel hinab, fummelte den Verschluss auf, zog ihn aus der Halterung heraus. Sicher würde angemessen schwer sein, monatelang Dreck, immer wieder und wieder gesaugt. Doch er war federleicht, so schwer, als wäre er. Ich schluckte und drückte ihn leicht unsicher mit einer Hand zusammen, als wäre er leer. Mir wurde heiß, Schweiß brach aus, wie auf Knopfdruck aktiviert. Das konnte nicht sein. Ich musste mich irren. Ja, dachte ich, sicher, warum nicht? Oder jemand anders hätte ihn wechseln können, sowas in der Art. Ohne richtig erleichtert zu sein, und ich wollte erleichtert zu sein, wirklich erleichtert, sah ich sie an, hob den Sack hoch.
»Ganz einfach, sehen Sie?«
Sie nahm ihn mir ab, setzte ihn wieder in die passende Stelle zurück.
»Ja, wirklich. Wissen Sie, das ist bei meinem Alten eine ewige Fummelei. Ich hasse es, wenn ich mich so unnötigen Arbeiten meine Zeit vergeuden muss.«
»Ich Bitte Sie, begann ich, irgendein Vorteil sollte doch die Technik auch für Hausfrauen haben. Wir versuchen immer, alltägliche Dinge zu vereinfachen. Sie nickte zustimmend und deutete in ihr Wohnzimmer, das ich nur flüchtig gesehen hatte. Wir haben im Wohnzimmer einen Berber. Wie ist es denn mit langen Fasern? Erleichtert, wieder im seichten Wasser meiner Erfahrung zu schwimmen, schob ich die Beutel-ist-leer-Sache energisch von mir. Kein Problem, der DC-2010 besitzt selbstverständlich in der Höhe verstellbare Laufrollen. Und ich verspreche Ihnen, auch auf dem Berberteppich gestaltet sich das Saugen kinderleicht. Sie lachte mich an, klopfte auf die Schulter, und ich hatte augenblicklich Angst, sie würde spüren, dass ich bis auf die Unterwäsche durchgeschwitzt war. »Schieben Sie ins Wohnzimmer, ich will mich da mal selbst versuchen. Erzählen können Sie mir viel«, sagte sie stattdessen. Ich zog den Stecker aus der Steckdose, besser, ich versuchte es. Aber er klemmte. Erst als ich fast auf dem Boden saß, sie war ins Wohnzimmer vorgegangen, schaffte ich es, ihn herauszuziehen. Ich schwöre, so war ich hier, wo der Sitze nicke, es hörte sich an, als zöge ich einen Saugnapf von einer Scheibe ab. Ein grässliches, gedehntes, nasses Schmatzen. Wie auch immer, ich besaß einfach keine Zeit, auf die ganzen Zeichen zu achten. Ich wollte meinen Job behalten, wollte diesen und damit ersten DCS 2010 verkaufen. Der Stecker war draußen, ich schob den DCS 2010 vor mir durch die Wohnzimmertür. Es war ein großes Zimmer, Sofamöbel dominierten den Raum, ein Esstisch umringt von 4 Stühlen stand rechts. Geradeaus gelangte man in den Garten. Die Terrassentür war verschlossen. An den Wänden hingen große Gemälde, und neben einer Vitrine aus Glas, in der die Gläser für verschiedene Anlässe aufgereiht waren, stand ein Kontrabass auf einem passenden Ständer. Aus dem Protze ein antiker Schrank mit Schubladen dicht bei der Sitzgruppe. Neben der Tür zum Flur entdeckte ich eine Steckdose. »Die hier?«, fragte ich. Sie nickte nur. Ich beugte mich hinab und brachte den Stecker in die Nähe der Steckdose. »Ich schwöre, nur in dessen Nähe.« Aber mit einer kleinen, kurzen, schnellen, unnatürlichen Bewegung schnappte der Stecker so mühelos in die passenden Kontakte, dass ich erschrocken zurückzuckte. Ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich Angst bekam. Die Frau kam zu mir, besser zu uns. Der DCS 2010 stand mit dem Auge in den Raum gerichtet. Er grinste. Himmel, ja, Niki. Ich weiß, das klingt verrückt, aber er schien sich zu freuen. »Stellen Sie ihn höher«, fragte sie. Ich tat es, drehte an den kleinen Rädchen die Rollen 2 Stufen heraus. Der vordere Teil strahlte eine leichte Wärme aus, aber auch das beachtete ich kaum. Als ich wieder stand, musste ich sie angestarrt haben, denn sie verlor ihre sichtbare Freude darüber, den DCS 2010 nur selbst benutzen zu können. »Ist alles in Ordnung, Herr Weiler?« Das wäre der passende Moment gewesen. Ich hätte ihn nur schnappen und damit aus dem Haus rennen sollen, aber ich blieb. »Doch, ja, sicher«, entgegnete ich zügig. »So müsste es gehen. Ach ja, das erste Mal sollten Sie vorsichtig sein.« »Man erschreckt gleich, wenn 1,2 PS loslegen, also halten Sie ihn einfach gut fest. Er wird etwas ziehen wegen der Bürsten, Sie verstehen?« Ohne weiter auf mich zu achten, nahm sie den Griff des DCS 2010 in die rechte Hand. Nein, nehmen trifft es nicht annähernd. Sie legte in stiller Erwartung einen Finger nach dem anderen an das kühle Plastik. Sie rollte ihre Hand förmlich um den Griff. Als sei es ein Verfluchter. Ach, egal. Wie auch immer. Nun, ich hätte es wissen müssen, denke ich heute. Es gab ihr genügend Zeichen. Der Beutel, der Stecker, ich ein Mann und sie eine Frau. Ich meine, ich glaube, nein, ich weiß, sie muss die erste Frau gewesen sein. Aber soll ich dir was sagen, Niki? Ich wollte es nicht sehen. Sie drückte den Einschalter und der DTS 2010 legte los. Mit einem Wusch blies sich der leere Sack auf. Der Motor heulte, die Rollen mit den kleinen Bürsten, den kleinen harten Borsten, die wie ein Kamm durch die Faser fuhren, die sich wie kleine Zähnchen festfraßen, begann zu rotieren, surrte wie eine vorbeischwirrende Hummel, nur eben lauter. Schrill und, ich bin mir absolut sicher, voller nackter, pure Freude. Der Frau entglitt ein spitzer Schrei und der DCS trat einen gewaltigen Satz auf den Teppich zu. Ein beigefarbener Berber mit langen Zotteln. Sie wurde vorwärts gerissen, folgte dem Staubsauger, verlor kurz den Tritt und fand Halt an einem der Sessel. In dem Augenblick packte der DCS 2010 in die Fusseln des Berbers und das Geräusch des Gerätes veränderte sich zu einem Grunzen. Ich glaube, in dem Moment habe ich es verstanden. Irgendwie. Trotzdem konnte ich die ersten Sekunden kaum etwas anderes tun, als zu klotzen. Ich klotzte, wie es Menschen tun, wenn der ganze Verstand aussetzte, weil das, was sie eben sahen, nicht real sein konnte. Wie gesagt, zog der DCS-2010 die Frau hinter sich her, als er den Teppich mit großen Stücken in sich einsog, zermalmte und in den Sack spuckte, wie die Knochen eines kleinen Nagetiers. 2 Sekunden später hatte er am Wohnzimmertisch vorbei eine 20 Zentimeter breite Bahn aus dem Teppich verschlungen, gehäckselt und, ich kann es nicht anderes sagen, gefressen. Ohne Pause, mit nur einer einzigen Drehbewegung, wendete er, packte zu und zerrte weitere Teile Fusseln in sich hinein. Nun konnte ich ihn von vorne erkennen und Niki, das Licht brannte. Es war nicht defekt gewesen. Er strahlte mit einer ungewöhnlichen und mir noch nie beobachteten Helligkeit die Stellen vor mir an, die wenige Augenblicke später unter und dann in ihm verschwanden, als wäre es ein verdammter Zaubertrick. Dicht unter dem Suchen und dem Heulen des Mutters hörte ich ihn schmatzen, schlucken, würgen und so war ich hier sitze, kauen. Der Sack sprang hin und her, die Frau humpelte, hüpfte, rannte wie angekettet an dem Griff hinter dem DCS nach. Endlich! Der DCS fräste sich durch die dritte Bahn auf das Sofa zu, löste ich meine Stache. Ich brüllte den Namen der Frau, sprang einen Satz vor, wollte sie an der Schulter greifen, doch in dem Augenblick drehte der Staubsauger mit einer schnellen Bewegung und hielt abrupt an. »Lassen Sie ihn los!« schrie ich sie an, den Blick nicht vom Staubsauger genommen. »Ich kann nicht! Ich klebe fest!« heulte sie. Mit einem Mal flammte das Auge auf. Ich hörte ein Knurren und er veränderte die Richtung. Er kam auf mich zu. Herunter vom Berber rotierten die Zähne über einen ganz anderen Bodenbelag, Laminat oder Parkett. Das Holz splitterte, verschwand unter dem DCS und in ihm hinein. Immer 20 Zentimeter breit bahnte er sich seinen Weg zu mir. Ich wich ihm aus. Er prallte gegen die Wand und fraß dabei 2 Meter Zierliste ab, nagte sie in sich herein wie eine Salzstange. Ich sprang auf einen Sessel, versuchte die Frau zu packen, aber ich verfehlte sie. Die Frau schleuderte gegen die Wand, den Tisch im Wohnzimmer, rutschte auf den Boden, noch immer eine Hand fest am Griff. Die groteske Haltung hätte beinahe lustig ausgesehen. Die Stange klappte herunter und die Frau landete vollends auf dem Boden. Der DCS 2010 raste auf mich zu und zerrte die Frau, ich vermute bewusstlos, hinter sich her, wie ein Kind sein Spielzeugauto. Der irre Staubsauger donnerte mit einer Wucht gegen den Sessel, auf dem ich stand, dass ich von ihm geworfen auf dem längeren Sofa landete. Ich rappelte mich wieder auf. Erkannte, wie der DCS versuchte, zwischen Sessel und Tisch zu mir zu gelangen. Sein Licht flackerte wütend. Der Motor brüllte voller Hass. Alles, was unter ihm war, verschwand mit dem Geräusch einer schwer arbeitenden Gartenfräse. Ich glaubte, die Brocken in dem Sack an der Stange poltern zu hören und fragte mich, wie viel Wohnzimmer darin Platz finden konnte. Aber mir war längst klar geworden, dass es kein Beutel, sondern eher eine Art Magen war, in der das Monstrum die Dinge, die es fraß, verdaute und aufbereitete zu Energie oder was auch immer es brauchte. Ich hatte absolut kein Interesse daran zu erfahren, was er machen würde, wenn er mich erreichte, und ich floh über den Tisch auf die freie Fläche im Wohnzimmer. Er bemerkte es und schob sich und die Frau wieder zurück, bis er frei stand. Fieberhaft sah ich mich nach einer Waffe und fand allerdings nichts. Der Stecker. Wenn ich es schaffte, ihn aus der Steckdose zu reißen, konnte ich das Monster womöglich stoppen. Nur blieb mir nicht viel Zeit. Der irre Motor heulte erneut auf, und die Borsten, bei denen ich mir sicher war, dass es nun scharfe Zähne aus purem Metall waren, begannen den Boden zu fressen und sich mit unglaublicher Geschwindigkeit auf mich zuzubewegen. Ich packte den Stuhl dicht vor mir und hob ihn wie zu einem Schlag an. Das Teil war schwer, und die Bewegung, die ich vollzog, wirkte abartig lächerlich, aber er verharrte, den Motor im Leerlauf, wartete, was ich machen würde. 3 Sekunden standen uns gegenüber. Wie 2 Revolverhelden aus einem Western im finalen Showdown. Ich mit dem Stuhl über den Kopf. Er ruhig surrend, mit aufgeblendetem Licht. 3 Sekunden, in denen ich versuchte, meiner Panik Herr zu werden. Ich dachte an eine Flucht durch die Terrassentür hinter mir. Doch die Frau kam zu sich und versuchte, sich zu erheben. Als der DCS spürte, wie sie an seiner Lenkstange zog, die Hand immer noch fest mit ihm verbunden, sprang er einen großen Satz nach vorne. Sie wurde zu Boden geschleudert und prallte mit dem Kopf hart auf den Boden auf. Ein Geräusch von brechenden Knochen fuhr mir durch Mark und Bein. Ich war mir sicher, dass sie eben tödlich verletzt worden war. Ich konnte sie nicht retten. Ich musste an mich denken. Der DCS riss und zerrte an dem leblosen Körper und kam näher an mich heran. Mit aller Kraft, die ich aufbringen konnte, mit einem Schrei, der die letzte Luft aus meinen Lungen presste, ließ ich den Stuhl auf den DCS sausen. Der Kerl war schnell und wich dem Schlag aus. Mein Stuhl landete nutzlos auf dem Boden und zersplitterte in mehrere Teile. Sofort heulte der Motor auf, und als er über die Holzbeine des Stuhles fuhr, fraß er sie rückstandslos in sich hinein. »Niki, ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber Teufel nochmal, es passierte vor meinen Augen.« Ich erkannte, wie auf dem Weg zu mir noch mehr Laminat verputzte, als wäre das kleine Schokoriegel. Ich floh um den Tisch, er weiter hinter mir her. Dank des Körpers an seiner Stange gelang ihm das nicht so schnell, und ich erreichte das Kabel, das quer durch den Raum gespannt war. Ich packte es, mit aller Gewalt zog und zerrte ich an dem Kabel, aber der Stecker wollte nicht aus der Steckdose gleiten. Der DCS-2010 musste wieder um den Tisch zurückfahren, weil er bemerkte, dass ich das Kabel verhedderte. Ich sah durch die Tür in den Flur, fragte mich, was ich machen sollte. Ich würde vermutlich meinen Wagen erreichen und fliehen können, bevor er mich packen konnte, aber die Frau. Also blieb ich, wieder auf der Suche nach einer Waffe. Der DCS hatte den Weg um den Tisch geschafft, stand im Raum, sah sich um. Ich schwöre, dass sein Auge suchend in dem Zimmer hin und her blickte. Als er mich entdeckt hatte, gab er Gas und fraß Boden, Teppich und was sonst noch im Weg lag auf. Mir blieb keine andere Wahl, als zu fliehen. Im Flur angekommen, entdeckte ich einen Regenschirm und ergriff ihn. Gerade rechtzeitig, denn der DCS raste zu mir in den Flur, die Frau im Schlepptau. Sie zog eine Blutspur hinter sich her, bei der sich mir der Magen um 180 Grad drehte. Das war alles meine Schuld, dachte ich, alles meine Schuld. Hinter mir die Haustür, vor mir schoss der DCS auf mich zu. Ich suchte weiterhin eine Möglichkeit, und dann kam mir eine Idee. Ein kurzer Blick zur Schirmspitze, ich wollte es versuchen. Als er mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit auf mich zukam, ging ich in die Knie und presste den Schirm wie ein Gewehr in die Schulter. Genau in dem Moment, als er zu erkennen glaubte, was ich vorhatte und langsamer wurde, fast schon verzweifelt versuchte zu bremsen, stieß ich zu und rammte den Schirm mit der Metallspitze in das Licht an seiner Frontseite. Das Kunstglas platzte auseinander, Splitter des weißen Zeugs flogen mir entgegen und der Kerl schrie auf vor Schmerzen. Mit einem Funkenregen und kleinen Explosionen zuckte der DCS unkontrolliert hin und her. Der Strom schoss aus dem Schirm in meinen Arm und entriss ihn mir. Ich wurde von dem Zusammenstoß zurückgeworfen, landete auf meinem Hintern. Ohne zu verharren, rutschte ich schnell zurück. Vor mir hüpfte und zuckte der DCS mit dem Schirm aus der Mitte seines Auges ragend hin und her. Der Motor surrte, zischte. Ich konnte einen Augenblick lang die Zähne sehen, die rotierten. Ich sah Holzsplitter, Teppichfasern wie Essensreste dazwischen hängen. Ich konnte nicht anders. Ich plärrte wie ein Kind, das eben hingefallen war. Und ich robbte weiter weg, bis ich mit dem Rücken an der Tür angekommen war. Gott, ich hatte mir in die Hosen gemacht, so war ich hier sitze. Aber es war scheinbar noch nicht vorbei, denn mit all seinen Bewegungen schaffte es der DCS, den Schirm loszuwerden. Er prallte gegen die Wand. Ich sah, dass die Hand der Frau nicht mehr am Griff hing, sondern dass sie hinter dem DCS liegen geblieben war. Der Staubsauger war erblindet. Das war deutlich daran zu erkennen, wie er ziellos gegen die Wand fuhr, knurrte, wie der Gas gab, nur um auf der anderen Seite gegen den Putz zu rammen. Er suchte mich, war stinksauer, doch ich hatte ihn verletzen können, und nun bestand doch wieder eine Chance. Wie auch immer das ausgehen sollte, ich würde ihn nicht am Strom lassen und aus dem Haus rennen. Das hier war meine Schuld. Ich rabbelte mich auf, versuchte dabei kein Geräusch zu machen. Als der DCS nur noch einen Meter weiterhin zischen und knurrend vor mir nach dem Weg suchte, sprang ich in einem großen Satz hinter ihm. Einen Aufprall schien er gehört zu haben. Er wirbelte herum. Ich rannte los, hechtete über die Frau, ohne sie eines Blickes zu würdigen, weil ich ihren Anblick nicht ertragen konnte, nicht verstehen wollte, einfach nicht glauben wollte. Der DCS verfolgte meine Schritte auf dem Boden, raste über den Arm der Frau und fraß 20 Zentimeter Fleisch aus dem Muskelgewebe, verschlang den Knochen so schnell, dass die Hand mit einem letzten Zucken wegrutschte. Ich hoffte, die Frau war schon tot. Himmel, ja, dachte ich, lass sie tot sein. An der Tür zum Wohnzimmer trat ich in das Zimmer, packte sie sofort und schloss sie zu. Wie bei einem kleinen Beben donnerte der DCS gegen das schwere Holz. Ich presste mich gegen die Tür und schaffte es, ihn zurück in den Flur zu schieben. Er fuhr zurück, gab Gas und prallte erneut gegen die Tür, so dass ich zurückgeworfen wurde. Mit einer Hand nahm ich das Kabel auf und zog und zerrte daran, doch es war verschmolzen mit der Steckdose. Wieder ein Aufprall des Staubsaugers. Die Tür bebte in den Angeln, der Lärm war ohrenbetäubend, die Wut von ihm fast greifbar in der Luft. Aber ich konnte verhindern, dass er in das Zimmer kam. Noch. Ich zog mehrmals am Kabel, doch es hatte einfach keinen Sinn. Ich musste es durchschneiden. Irgendwie durchschneiden. Ich riss eine Schublade des Schrankes neben mir heraus, deren Inhalt verteilte sich über den Boden. Servierten Tischdecken, Untersetzer, nichts zum Schneiden. Ich wurde vorgeschleudert, die Tür schwang auf. Ich robbte auf allen Vieren zu dem Sofa, zog dabei eine zweite Schublade raus und mein Herz machte einen Satz, als ich eine Schere erkannte. Doch sie rutschte aus der Schublade und schlitterte über den Boden. Der DCS rauschte wie ein D-Zug in das Zimmer. Er zog erneut eine Blutspur hinter sich, frisches, hellrotes Blut. Mir drohte es, schlecht zu werden. Keine Zeit. Vom Laminat war kaum noch etwas zu sehen. Er suchte mich, konnte jedoch nichts erkennen. Konnte er mich riechen? Himmel, dachte ich. Ich hatte mich das allen Ernstes gefragt, ob mich ein Staubsauger riechen konnte. Das passierte nicht wirklich. Aber wie, um mich davon zu überzeugen, rammte der DCS das Sofa, auf dem ich stand. Der Aufprall ließ mich taumeln. Ich hechtete vom Sofa zum Sessel und der DCS folgte der Bewegung mit einer kleinen Verzögerung. Er hörte mich. Wieder nahm er Fahrt auf, fuhr ungebremst in den Sessel und ich kippte mitsamt dem Teil in die Raummitte. Ich konnte mich nicht mehr halten und rollte über den Boden. Dabei sah ich die Schere. Noch bevor der DCS unter den Tisch hervor wieder auf dem Weg zu mir war, schnappte ich sie mir und stand auf. Er änderte seine Richtung zu mir. Ich rannte los. Auf dem Weg zur Tür in den Flur bückte ich mich, nahm das Kabel auf und zog es mit mir, rannte durch die Tür in den Flur, zog diese hinter mir zu und landete auf dem Boden dahinter. Ich konnte die Tür nicht komplett schließen, weil das Kabel es verhinderte, doch ich wusste, dass eine Holztür früher oder später kein Hindernis darstellen würde. In dem Augenblick prallte der verrückte Staubsauger, das Monster, gegen das Holz und ich wurde vorwärts geworfen. Die Tür musste ins Zimmer geöffnet werden und so hatte ich es einfacher. Ich packte mir das Kabel, setzte die Schere an und schnitt durch das Latex. Der DCS donnerte wieder gegen die Tür und mir entglitt die Schere, aber ich nahm sie schnell wieder auf. Meine zitternden, schweißnassen Hände machten es fast unmöglich, einen geraden Schnitt anzusetzen. Aber dann konnte ich erkennen, wie das Metall sich langsam in das Latex schnitt. Noch einmal rüttelte ein Schlag die Tür durch, Holz splitterte und neben mir platzte ein großes Stück in der Flur. Ich sah den DCS gegen das Loch rennen und drückte fester auf die Schere. Ein harter Schlag fuhr mir in die Hand mit der Schere und explodierte in meinem Arm wie eine Bombe. Ich zuckte verkrampft zusammen, schlug mit dem Kopf gegen die Tür und augenblicklich wurde es schwarz um mich herum. Ich war bewusstlos geworden. Opa Weiler verstummte. Ich sah ihn mit offenem Mund an, als hätte er sich gerade in ein anderes Wesen verwandelt. 2 Minuten herrschte völliges Schweigen. Opa Weiler hob die Tasse an, stellte wohl fest, dass sein Tee abgekühlt war, und stellte sie wieder ab. Er stand auf, legte Holz nach, alles ohne ein Wort zu sagen. »Was passierte? Ich meine, du bist doch wieder aufgewacht, oder?« begann ich mit leicht zittriger Stimme. Er setzte sich auf den Sessel zurück, legte die Füße hoch und stöhnte leise.
»Ja, sonst würde ich wohl nicht hier sitzen können.«
Sein Lächeln verletzte mich, ohne dass ich es genau sagen konnte, warum. »Aber ich meine, wie ging es weiter?« fragte ich. Er hob die Schultern.
»Ich kündigte.«
Erbost sprang ich auf. »Opa!«
»Ja, ja, schon gut. Setz dich wieder. Ich weiß, was du meinst.«
Opa starrte in die Tasse und hob den Blick zum Fenster. Ich dachte, er würde die Geschichte nie zu einem Ende bringen. Doch er sprach leise weiter.
»Ich erwachte, ich glaube, 1 oder 2 Stunden später. Mir brummte der Schädel, als hätte jemand mit der Schippe dagegen geschlagen. Natürlich, denn immerhin bekam ich einen gewaltigen Stromschlag, als die Schere das Kabel kappte. Die Sicherung war rausgeflogen. Vor mir lagen 2 Enden des Kabels, daneben die Schere, gebrandmarkt an der Stelle, die das Kabel zerschnitt. Ich lehnte noch an der Tür. Meine Hose war durchnässt. Ich musste ja nicht sagen, von was.«
Er grinste schwerfällig und sah mich an.
»Also stand ich auf, stellte mich vor die Tür und stemmte mich dagegen. Sie rutschte nach innen. Ich trat ein. Im Raum dahinter stand der DCS 2010. Die Lenkstange lag auf dem Boden, der Sack hing erschlafft daneben. Es war vollkommen still in dem Haus. Ich näherte mich vorsichtig dem DCS, und als ich vor ihm stand, trat ich dagegen. Zur Probe, was passieren würde. Natürlich regte sich nichts in dem Kasten. Kein Motor. Keine rotierenden Bürsten. Kein Luftsauggeräusch oder was auch immer. Tot, wie eine Maschine es nur sein konnte. Kein Strom, dachte ich, also auch kein Leben. Ich wandte mich ab und trat in den Flur. Ich wollte nicht nach ihr sehen, doch ich musste das tun. Im Flur angekommen, suchte ich sie. Sie lag nicht, wie ich es erwartete, auf dem Boden oder so. Der Flur war einfach leer. Ich lief durch die Zimmer des Hauses, aber es war nirgends zu finden. Eine Weile hockte ich am Tisch in der Küche und trank Wasser aus dem Hahn der Spüle. Ich dachte nach, überlegte, was ich tun sollte. Ich musste weg. Wenn der Mann nach Hause kam, wollte ich nicht mehr da sein. Ich nicht und auch kein Beweis von mir. So sammelte ich die Prospekte ein, meine Werbegeschenke und so weiter, zog den Rest des Kabels aus der Steckdose, das ich im Übrigen mühelos entfernen ließ, wickelte den anderen Teil am DCS zusammen und schob ihn zur Haustür. Hinaus zum Lieferwagen. Da Dort stellte ich alles auf die Ladefläche und schloss die Türen, die Haustür und fuhr fort.
Ja, aber die Frau, das Haus, ich meine, man muss doch... Er schüttelte träge den Kopf.
Nein, Niki, da war nichts. Alles schien okay zu sein. Ich meine, der Boden, das Laminat, alles war wie vorher. Ich konnte keine Zerstörungen sehen. Selbst der Teppich im Flur war so verdreckt oder verblichen wie in dem Moment, als ich das Haus betrat. Im Wohnzimmer lag ein intakter Berberteppich. Der Stuhl, den ich zertrümmert hatte, fehlte einfach. Nicht mehr und nicht weniger, sicher. Ich konnte keinen im Haus finden, aber glaub mir, mit jedem Meter, den ich mich aus dem Haus entfernte, wischte ich die Erinnerung zusammen und steckte sie in eine Kammer meines Gedächtnisses, die ich nie, nie wieder öffnen wollte. Bis heute.
Sein plötzliches Schweigen breitete sich zwischen uns aus wie eine wachsende Masse. Mir war eiskalt. Draußen pfiff ein strenger Wind durch die Straße. Keine seiner bisherigen Geschichten hatte mich so sehr aus der Realität gezerrt wie diese. Teilweise wachte ich jetzt erst richtig auf. Das Zimmer, mein Opa, materialisierte sich stückchenweise. Ich konnte nicht mehr schweigen oder abwarten. Und was denkst du? Was, begann ich, aber Opa Weiler unterbrach mich mit einer schlichten Handbewegung.
Ich weiß es nicht. Ganz einfach. Ich weiß es nicht und will es auch nicht wissen. Nur, als ich aus dem Dorf gefahren, 3 Kilometer weit in einem Waldweg einbog, parkte ich hinter einer Hecke, nahe einem kleinen Waldstück und lud den DCS 2010 aus. Ich holte den Reservekanister und schüttete die kompletten 5 Liter Benzin über ihn. Er brannte fast eine Stunde lang. Die verkohlten Reste befuhr ich mit dem Lieferwagen, bis nur noch schwarzer Schrott übrig blieb. Den vergrub ich an Ort und Stelle und fuhr in die Firma zurück. Dort gab ich den Lieferwagen ab, kündigte, setzte mich in meinen eigenen Wagen und machte mich auf den Weg nach Hause. Aber ich kam dort erst einen Tag später an. Vorher übernachtete ich auf einen Parkplatz, wartete, bis es dunkel genug war, schlich mich mit 10 neuen Kanistern Benzin zurück zur Firma. Den Schlüssel für die Halle hatte ich bewusst behalten. Dort angekommen brach ich die Lagerhalle ein, in der die anderen Modelle des DCS 2010 lagerten. Ich übergoss alle 71 Stück mit Benzin, kippte den Rest in der Halle aus und entfachte ein Feuer, das selbst die Feuerwehr mit 3 Löschzügen nur mühevoll unter Kontrolle halten konnte. Vor dem Lagerhaus blieb am Ende nur ein Haufen Schutt übrig, von den DCS 2010 Klumpen aus geschmolzenen Eisen. Ich weiß nicht, ob sie jemals wieder einen von den Dingen gebaut haben, aber ich glaube nicht. Er war ja nicht zu verkaufen gewesen. Nicht für mich, noch nicht für die anderen. Also denke ich, hatten sie das Modell wohl aufgegeben.
Wahnsinn, sagte ich vollkommen begeistert und erschrocken zugleich. Und von der Frau, wollte ich wissen.
Ach, ich habe viele Jahre später mal nach der Adresse erkundigt, doch inzwischen leben dort andere Leute. Keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Und ich will es auch nicht wissen. Manchmal ist es einfacher, in der Ungewissheit zu leben, als ständig mit der Wahrheit konfrontiert zu werden.
Wir saßen noch minutenlang schweigend in dem dunklen Zimmer. Nur der Ofen knisterte gelangweilt vor sich hin. Meine Mutter kam, holte mich ab und ich verabschiedete mich herzlich von Opa. Er hat mir noch viele Geschichten erzählt, Opa Weiler. Er hatte viel erlebt. Wie gesagt, auch Geschichten von Geistern in verlassenen Häusern, von Jungen und Mutproben, von einsamen Hütten im Wald und auch von den Grubenmonstern. Ich habe vieles davon gerne gehört und gerne geglaubt. Als erwachsener Mensch belächelt man seine jugendliche Naivität, aber man verliebt sich in die unbeschwerte Zeit von damals. Warum auch nicht? Als ich mit Anfang 30 als Journalistin bei der hiesigen Zeitung meinen derzeitigen Job begann, recherchierte ich 1-2 Details aus seiner Geschichte. Es gab einen DCS 2010 Klopfsauger von der Firma Senninger & Co., ihnen brannte eine komplette Lagerhalle ab und der Verlust schmetterte sie, wirtschaftlich betrachtet, zu Boden. Sie erholten sich nie wieder davon und Anfang der 80er Jahre gingen sie in Konkurs. Ich suchte auch nach Vermisstenanzeigen in den Zeitungen, die zu der Zeit aufgegeben worden waren, fand jedoch keine Frau, die vermisst wurde. Und ich habe Oberweiler nie nach dem Ort gefragt, in dem das Haus stand. Letztendlich hatte er recht, wenn er sagte, dass es leichter war, in einer gewissen Unwissenheit zu leben, als ständig alles und jeden zu hinterfragen. Es macht Geschichten einfach wertloser, wenn sie sich am Ende als eine Erfindung entpuppen Und das sollten die Geschichten von meinem Opa nie werden. Ich mochte seine Geschichten. Und ich bin verbittert, wenn ich daran denke, wie viele mit ihm gestorben sein müssen. Epilog. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Leser, aber mich verfolgen oftmals Albträume ein Leben lang. Immer wieder kocht einer meiner Favoriten hoch und lässt mich nassgeschwitzt mitten in der Nacht aus den Decken schrecken. Ob das nun der Fuchs ist, den ich unter dem Bett höre und dessen Lebensaufgabe es wohl ist, mich eines Tages zu fressen, oder eine Leiche, die an Tisch meiner Eltern sitzt und gemütlich mit ist und ich zitternd warte, bis ihr Kopf in die Suppe fällt, oder ich über eine Hängebrücke gehen muss, die nie ein Ende zu haben scheint, aber von Traum zu Traum baufälliger wird und es letztendlich nur eine Frage der Zeit ist, wann ich in die Schlucht darunter falle. Als Junge verfolgte mich der Albtraum bis weit in den Tag hinein. Er schaffte es oft, mir eine weitere Nacht zu rauben, oder er zwang mich dazu, abends alle verfügbaren Lichter zu aktivieren, sobald es dunkel wurde. Als Erwachsener stelle ich mich den Träumen schon während ihres Verlaufs. Ich rufe den Fuchs und frage ihn, wie lange ich noch warten muss, oder ich klopfe der Leiche am Tisch auf den Hinterkopf, weil ich wissen will, wie locker er wirklich sitzt. Oder ich trete absichtlich ein Brett aus meiner Traumhängebrücke und hoffe so eines Tages schneller die Erfahrung eines Absturzes zu machen. Oh, sie sind weiterhin schrecklich, spannend, und auch wenn ich den Verlauf wie einen guten, gern gesehenen Film bereits kenne, ich hasse sie. Doch ich habe mich ihnen gestellt und fordere sie nun Nacht für Nacht heraus. Nun, warum erzähle ich das? Weil der DCS 2010 einer dieser Träume ist, den ich mit seiner Verbannung auf Papier besiegen konnte. Die Geschichte ist eine, wenn nicht die erste Kurzgeschichte, die ich überhaupt geschrieben habe. Der erste Entwurf, abgetippt auf der Schreibmaschine meiner Mutter im zarten Alter von 7 Jahren, entstand auf grünem Briefpapier. 8 Seiten, dicht betippt, voller Rechtschreib- und Stilfehler, in grottenschlechtem Deutsch und in etwa so spannend wie Anwendungsbeispiele einer Salbe. 11 Jahre schlummerte sie vergessen in einer Schublade und zog von einem Kinderzimmer zum nächsten. Dann, als ich entdeckte, dass ich mit meiner Fantasie etwas unternehmen musste, griff ich sie erneut auf und schrieb die nächste Version in den ersten Homecomputer meiner Zeit, einen Commodore C64. Inzwischen 21 Seiten lang traute ich mich, sie wenigstens einen guten Freund zum Lesen zu geben. Er bescheinigte mir, dass ich bald in einer Irrenanstalt leiden würde, weil ich dachte, Staubsauger könnten ganze Häuser fressen. Nun, in meinem Traum schon, aber wer wollte das schon lesen? Das zweite Werk starb den Konvertierungstod und liegt heute im Grab der Inkompatibilität, verschollen und jedoch nicht vergessen. 1995 in Israel am Toten Meer und wieder Opfer des Albtraums, ja, er ist wieder da, tippte ich eine neue Version auf einem kleinen Atari-Portfolio ab. Voller Hass auf diesen Staubsauger verfasste ich fast 10.000 Wörter und wieder fraß der Kerl Häuser und Menschen wie Chips. Die Version wurde von vielen meiner Fans gelesen und für gut befunden. Der Albtraum verschwand und ich vergaß ihn. Inzwischen bin ich gereift, körperlich zu schnell, geistig betrachtet zu langsam. Aber ich konnte mich und meine Art zu schreiben deutlich verbessern. Irgendwie schuldete ich dem DCS 2010 ein neues Kleid, eines, das besser passte und sich leichter lesen ließ. Als Übung für Kurzgeschichten haben Sie also diese Version gelesen und vielleicht sogar die letzte Version. Der Albtraum kam bisher nie wieder. Es ist etwas schade, weil er mir ins Herz gewachsen ist. Dennoch vermisse ich ihn nicht allzu sehr. Der DCS 2010 ist eine reine Fiktion. Vermutlich bestehen Ähnlichkeiten zu einem Klopfsauger der Firma Hoover. So ein Ding stand lange in unserem Keller. Gelegentlich saugte meine Mutter den Flur damit. Aber er war laut, klobisch, schwer, unhandlich und eben alt. Doch es war der einzige Staubsauger, der mit Licht ausgestattet war und dessen Anblick tatsächlich etwas von einem Monster hatte. Genau dieses Monster verfolgte mich jahrelang in meinen Träumen. Vielleicht finde ich die Zeit und Muse, auch meine anderen Träume zu verbannen. Wer weiß. Michael Schröder, Hettenheidelheim, 4.2.2009.